HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Monika Griefhahn, Gesinnungstäterin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Monika Griefhahn, wenn ich mir Bilder in den Kopf rufe, die mir zu ihrem Namen einfallen, dann sehe ich eine üppige, dunkle Lockenpracht, knallrot geschminkte Lippen und Widerspruch. Meist im Zusammenhang mit Klaus Töpfer und Angela Merkel. Die waren beide mal Umweltminister der Bundesregierung. Sie haben dieses Amt bekleidet im Bundesland Niedersachsen. Was fangen Sie mit diesen Bildern an?
Also ich denke, ich bin immer noch im Widerspruch. Es ist nicht alles gut. Wir haben noch nicht alles geschafft. Wenn ich alleine daran denke, es soll wieder aufgerüstet werden. Das 2%-Ziel vollkommen absurd, statt es in Bildung und in Aufbau von Infrastruktur in Länder zu stecken. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, mein Gott, ist denn da keiner, der aufsteht? Muss man denn alles selber machen? Also ja. Das ist immer noch sozusagen meine Tendenz.
Und die dunkle Lockenpracht, die üppige?
Na, die gibt's immer noch. Mhm. Und auch die roten Lippen gibt's und auch häufig rote Kleidung. Also insofern zeige ich schon, dass ich da bin und dass ich auch den Widerspruch deutlich mache.
Und dass Sie zur SPD gehören?
Das finde ich auch ganz wichtig, denn ich finde es sehr traurig, dass die Menschen nicht wahrnehmen, was die SPD alles für sie erreicht. Wenn ich nur mal an das Gute-Kita-Gesetz oder Ehe für alle denke oder eben auch das Kurzarbeitergeld und solche Dinge, die alle wirklich für Menschen etwas konkret bewirken und es wird nicht zur Kenntnis genommen. Und deswegen denke ich, auch da muss ich weiter streiten.
Eines Ihrer großen Themen war die Atompolitik, vor allem der Streit um ein Endlager. Wir erinnern uns da sicher noch alle dran. In der Diskussion waren Schacht Konrad bei Salzgitter und Gorleben. Sie befürchteten damals, dass Deutschland sich zum Atomklo Europas entwickelt. Fühlten Sie sich damals alleingelassen, Monika Griefhahn?
Ja, nicht ganz. Wir haben das ja gemeinsam als Landesregierung gemacht. Gerhard Schröder als Ministerpräsident in Niedersachsen hat ja sehr aktiv mit dafür gefochten. Und er hat ja zweimal einen Anlauf gemacht mit der damaligen Bundesregierung.
Ich meinte eher die Bundesregierung.
Ach so, ja, von der Bundesregierung auf jeden Fall. Weil da muss man ja dran erinnern, Angela Merkel war zu der Zeit Umweltministerin, als Gerhard Schröder versuchte, einen Atomausstieg schon vor der rot-grünen Koalition zu organisieren, als Konsens. Und Angela Merkel war immer da heftigst gegen. Und viele werden sicherlich die Anekdote noch erinnern, als sie dann Gorleben besucht hat und wir gegen das Konditionierungslager für Atommüll, also Verpackungslager für Atommüll gekämpft haben, dass sie gesagt hat, na ja, wo gebacken wird, wird auch mal Backpulver verstreut. Also das eigentlich verharmlost hat. Und das werde ich nie vergessen.
Dann kam der Ausstieg aus der Atomenergie urplötzlich. Was sagen Sie dazu?
Man muss dabei nochmal beachten, dass wir den Ausstieg aus der Atomenergie ja schon hatten. Wir haben 2001 schon einen Ausstieg aus der Atomenergie und es wäre viel billiger geworden und viel sicherer für die gesamte Entwicklung, auch für den Ausstieg aus der Kohle, wenn wir sozusagen es so gemacht hätten, wie es 2001 schon beschlossen war. Aber 2019, als Frau Merkel mit der FDP regierte, hat sie dann einen Wiedereinstieg beschlossen und nur durch den Unfall bei Fukushima ist dann ja sozusagen ein zweiter Ausstieg, der viel aufwendiger, viel teurer gewesen ist und der den Kohleausstieg im Prinzip jetzt verzögert, auch noch ja dann beschlossen worden. Und das ist schon heftig, dass viele Leute es vergessen haben, dass wir eigentlich 2001 schon viel weiter waren.
Worauf sind Sie stolz, wenn Sie auf die 8 Jahre Regierungsarbeit in Niedersachsen zurückblicken?
Ich glaube, wir haben einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass es überhaupt einen Atomausstieg gab und dass wir nicht das Atomklo für Deutschland oder für Europa geworden sind. Denn es ist ja sozusagen jetzt eine neue Suche gestartet worden und auch wirklich ergebnisoffen. Es ist sicherlich auch in der ganzen Frage, wie gehen wir mit Ressourcen um, viel geändert worden. Denn wir haben tatsächlich angefangen, nicht mehr neue Müllverbrennungsanlagen zu bauen. Es waren ja 15 geplant in Niedersachsen, sondern getrennte Müllsammlungen, eine mechanisch-biologische Aufbereitung, Kompostierung, all diese Dinge haben wir eingeführt. Wir haben zum Beispiel, was auch viele vergessen haben, damals schon mit BUND und Tupper gemeinsam eine Kampagne gemacht, dass man im Laden mit seinen eigenen Behältnissen einkaufen kann. Also das, was heute wieder propagiert wird, wenn ich auf den Markt gehe, darf ich heute wieder mit meinen eigenen Dosen einkaufen gehen. Das haben wir schon Anfang der 90er auf den Weg gebracht und ist dann zwischendurch wieder ja abgeschafft worden, angeblich aus Hygienegründen. Dann natürlich auch, dass wir Nationalparke eingerichtet haben, den Nationalpark Harz, der wirklich eine der wenigen ist, wo dann eben Natur auch wieder sich entwickeln konnte, wo auch wieder Tiere sich angesiedelt haben, die fast vom Aussterben bedroht waren. Das Biosphärenreservat Elbtalaue, das Weltkulturerbe Wattenmeer, das sind ja alles Dinge, wo wir heute davon reden, dass Millionen von Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir Räume haben, wo überhaupt das möglich ist.
Zur Umweltministerin gemacht hatte sie Gerhard Schröder. Woher kannten Sie sich?
Wir kannten uns deshalb, weil mein Mann für Gerhard Schröder eine Kampagne organisiert hat, als er noch nicht Ministerpräsident war, eine Mülldeponie vor seiner Nase, seinem Wohnhaus zu verhindern und darauf aufmerksam zu machen, was für Giftstoffe dort eingelagert werden sollten. Und als dann Gerhard Schröder als Ministerpräsident kandidiert hatte und geguckt hat, wie kriegt er alle Teile der Gesellschaft zusammen, kamen die dann beide im Gespräch auf mich, weil ich war parteilos, war aber bekannt als aktive Umweltschützerin von Greenpeace und ja, und dann hat er sich mit mir getroffen und wir haben darüber diskutiert, was wir alles in Niedersachsen erreichen wollen. Da hat er gesagt, mach mal.
Und warum hat er nicht Ihren Mann gefragt?
Ich war aus den Medien bekannt und ich glaube, Gerhard Schröder hat schon auch immer ein bisschen drauf geachtet, wie medienpräsent jemand ist und mein Mann ist Professor, der ist toll, der redet auch toll, aber es ist doch was anderes, als wenn man jemanden hat, der auch noch organisieren kann.
Wie sind Sie mit ihm klargekommen?
Ich fand ihn in der Zeit, als er Ministerpräsident war, sehr kooperativ. Wir haben Kabinettssitzungen gehabt, wo wir wirklich inhaltlich diskutiert haben, Landwirtschaft, Wirtschaft, Umwelt und dann versucht haben, Lösungen zu finden gemeinsam. Er hat versucht, wirklich als Moderator da einen Ausgleich zu finden und mal hat der eine gewonnen, mal der andere und das fand ich eigentlich gut, weil wir in der Zeit viel umgesetzt haben.
Als Sie 1990 Umweltministerin wurden, Monika Griefhahn, hatten Sie einen 2-jährigen Sohn. Es folgten 2 Töchter, 1992 und 95 geboren. Wie haben Sie das bloß geschafft? 3 kleine Kinder und das Ministerinnenamt.
Es gibt sehr viele Männer, die auch Kinder haben und die fragt man das nicht. Ich sage, wir brauchen heute gesellschaftliche Bedingungen, die das möglich machen, dass eine Frau genau das machen kann. Und dazu braucht es natürlich eine Partnerschaft. Wir haben uns immer als Team verstanden, mein Mann und ich. Es braucht aber auch Rahmenbedingungen. Also ich habe natürlich auch dafür gestritten, dass wir eine Ganztagsbetreuung, eine Hortbetreuung und solche Dinge überhaupt installieren. Es gab es in den 90er Jahren noch nicht, was heute sozusagen ein Recht für alle ist, ja, dass Kinder in die Kindertagesstätte gehen können, dass das der Staat unterstützt, das gab es eben zu der Zeit noch nicht. Und das sind alles Dinge, wofür ich natürlich auch gestritten habe, weswegen ich ja auch dann Sozialdemokratin geworden bin, weil ich gesagt habe, wir brauchen beides. Wir brauchen eine gesunde Umwelt für die Zukunft, für unsere Kinder, aber wir brauchen auch die sozialen Bedingungen für unsere Familien, denn ein Staat lebt von Familie, lebt von Kindern, lebt von Zukunft. Ja, Kinder sind unsere Zukunft. Und es gab ja da schon eine Tendenz in der Zeit zu sagen, wir können keine Kinder kriegen, die Welt ist so schlecht und was weiß ich nicht was. Statt zu sagen, wir machen ja die Welt besser für unsere Zukunft. Ne?
Hat Ihr Mann zurückgesteckt?
Das würde ich nicht sagen. Er hat sich in der Zeit selbstständig gemacht und dann auch eine Professur begonnen und konnte sich das vielleicht ein bisschen besser einteilen als ich zu der Zeit, als ich Ministerin war. Und als ich dann nicht mehr im Bundestag war, hat er dann wieder mehr gemacht und mehr Aufträge und mehrere Dinge vorangetrieben. Wir haben uns immer als Team verstanden. Er hat auch sehr viel inhaltlich natürlich beigetragen zu den Dingen, die wir sozusagen entwickelt haben. Zum Beispiel bei der Frage, wie können wir Kreisläufe schaffen? Das ist ja Cradle-to-Cradle-Konzept, da ist ja etwas, was daraus entstanden ist.
Da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich ein sehr interessantes Thema. Erstmal wollte ich aber noch kurz auf die SPD kommen. Die hat 1994 44% der Stimmen geholt, erreichte die absolute Mehrheit der Mandate und bei der Europawahl jetzt schrumpfte sie auf 15%. Was muss die Partei anders machen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir deutlich machen, dass wir die gesellschaftlichen Bereiche zusammen denken, also dass Umwelt und Gesellschaft zusammengehört. Das wird heute häufig als Gegenpol betrachtet, so nach dem Motto, wir müssen erstmal was für die Menschen schaffen, bevor wir uns um die Umwelt kümmern. Oder wir kümmern uns um die Umwelt und dann kümmern wir uns aber nicht um die sozialen Fragen. Also wenn ich an die Jamaika-Diskussion denke, dann waren die sozialen Themen, fanden da nicht statt. Und ich finde, wir können eigentlich nur mit einer, ja, positiven, freundlichen Gesellschaft ja auch die Welt gestalten und uns selber gestalten und Leben gestalten. Und zum Beispiel die Friedenspartei SPD gehört da auch zu. Das ist auch sozusagen ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass wir immer für Abrüstung gekämpft haben, dass wir immer für andere Bedingungen in den Ländern gekämpft haben. Also nicht mit Waffen Kriege gewinnen, sondern wirklich etwas in Bildung stecken. Ja? Und wir sehen ja weltweit, wo Bildung existiert, da werden auch die Lebensverhältnisse für die Menschen besser. Und da wird es auch keine Migration geben, weil die Leute wollen ja gerne bei sich zu Hause bleiben.
Na klar. Apropos Bildung, wenn Sie heute auf diese Welt schauen und sehen überall in Europa junge Menschen protestieren gegen die Zerstörung der Umwelt bei Fridays for Future, gibt Ihnen das Hoffnung?
Ich freue mich, und das ist ja auch ein bisschen anknüpfend an unsere Tradition, sage ich mal, dass junge Menschen aktiv sind und ihre Dinge selbst in die Hand nehmen, die Zukunft selbst in die Hand nehmen. Manchmal habe ich aber auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl, denn es ist auch ein bisschen, ich sag mal, Kinderarbeit, ja. Also wir nehmen nicht nur ihnen die Zukunft weg, sondern eigentlich auch die Gegenwart. Kinder sollen spielen, Kinder sollen auch ihre Jugend genießen. Und wenn sie sozusagen stattdessen kämpfen müssen, um den bestehenden Strukturen etwas entgegenzusetzen oder ihnen ein bisschen Pfeffer unter den Arsch zu machen, dann finde ich es eigentlich auch nicht fair. Ne? Ich möchte eigentlich, dass die Kinder auch ihre Kindheit und ihre Jugend genießen können.
Wir wollen in der Sendung nicht nur reden, sondern auch Lieblingsmusiken von Ihnen hören. Sie wünschen sich Your Song von Elton John. Warum dieses Lied?
Tja, das hat mich eigentlich lange begleitet. Ist natürlich schon ein bisschen alt, aber ich fand es immer ja bewegend, wie er doch viele Gefühle von vielen Menschen erreicht hat. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich nochmal schön in Erinnerung zu rufen.
Dann hören wir das jetzt mal.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Monika Griefhahn, Umweltaktivistin mit Gummiboot und Rettungsinsel. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Monika Griefhahn, wir haben schon über die SPD geredet. Sie sind spät erst eingetreten, als Gerhard Schröder Sie umworben hat. Damals waren Sie parteilos. Warum waren denn die Grünen keine Option für Sie?
Ich finde, die Grünen sind so ein bisschen so eine Wellnesspartei. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich weiß, wie es da ist, und fand immer die Grünen, naja, das ist so auch die Diskussion, die wir heute haben. Also Robert Habeck läuft mit einer PVC-Tasche rum. Ich habe schon vor 20 Jahren ein PVC-Verbot gefordert. Also die nehmen die Themen nicht immer so ernst, aber sie machen gute Gefühle. So nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und deswegen, es gibt auch ein Stück Selbstgefälligkeit, die ich auch nicht so gerne mag. Und ich finde dann die wirklich bodenständigen SPDler, die dann in, was weiß nicht, im Ruhrgebiet oder hier bei mir in Niedersachsen in den Landkreisen vor Ort ihre Arbeit machen, finde ich dann einfach, ja, mir näher.
Gut, dann schauen wir doch mal auf die junge Monika Griefhahn. Sie sind geboren 1954 in Mülheim an der Ruhr mit drei Schwestern. War es in Ihrer Familie selbstverständlich, dass die Mädchen Abitur gemacht haben?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin ganz normal zur Grundschule gegangen. Damals hieß das Volksschule. Und es wurde aber in der Schule ein Test gemacht für die höhere Schule. Und ich habe den Test, glaube ich, mit als Beste bestritten. Dann ist der Lehrer zu meinen Eltern gegangen, hat gesagt, sie müssten mich doch auf der höheren Schule anmelden. Und dann haben meine Eltern gesagt, oder mein Vater gesagt, wieso, die heiratet doch und das brauchen wir doch nicht. Also wie es halt eben üblich war in der Zeit. Und dann ist mein Opa mit mir zum Gymnasium gegangen. Es war also eine Mädchenschule, die Luisenschule, und hat mich da angemeldet und ich bin dann da hingegangen. und habe mich zwar immer, sagen wir mal, gesellschaftlich nicht da so wohl gefühlt, weil das war wirklich noch damals so eine höhere Töchterschule. Also alle Mädchen, die da waren, außer noch zwei anderen neben mir, kamen eben aus Familien, die ein bisschen betuchter waren. Ja? Also ich war auch nicht so gekleidet und all diese Dinge, die bei denen normal waren, war bei mir nicht. Also das hat aber vielleicht schon früh mein Engagement auch hinterher in der Schülervertretung oder für Amnesty International oder sowas mitbewirkt, dass ich einfach nicht so Teil dieses gesellschaftlichen Umfeldes war.
Sie haben sich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Begann das eigentlich in Ihrer evangelischen Kirchengemeinde?
Ja, das begann da. Also erst habe ich als Helferin im Kindergottesdienst gearbeitet. Mhm. Also so, da wurden immer den Kindern in Gruppen, und ich fand das immer sehr toll, ich habe das selber erlebt, die biblische Geschichte erzählt. Ja, es gab immer so, als Stadtpredigt wurden kleine Gruppen gebildet und je nach Altersgruppe wurde die Geschichte erzählt. Und ich fand das immer sehr schön, eine Geschichte zu erzählen.
So habe ich auch angefangen.
Ja, und das habe ich dann eben selber auch gemacht. Und hinterher, als dann ein neues Gemeindehaus gebaut wurde, habe ich dann eine Jungschargruppe aufgebaut. Und ich kann mich noch genau erinnern, bei der Eröffnung habe ich mit den Kindern mit Fingerfarben Bilder gemalt. Und die Leute waren so begeistert von diesen Fingerfarbenbildern, dass die wirklich zu hohen Preisen verkauft wurden, was natürlich für unsere Kirchengemeinde eine tolle Einnahmequelle war. Mhm. Und ich war natürlich stolz, dass wir mit den Kindern so tolle Dinge gemacht haben.
War das Ihr Weg in die Politik, der Aufbruch in die Politik, Monika Griefahn, oder sozusagen das Fundament? Oder war das vorher in der Schule?
Ja, also diese Jungschararbeit, die war ja schon relativ lange. Die habe ich auch schon gemacht, als ich viel jünger war. Und in der Schule war natürlich auch so das Ungerechtigkeitsgefühl. Deswegen war ich auch mit in der Schülermitverwaltung, habe mich auch engagiert, dann eben eine Amnesty-Gruppe mit aufzubauen. Also so die Gerechtigkeitsfrage war für mich da immer ein wichtiges Thema. Und ich war natürlich auf der anderen Seite auch dankbar, dass ich die höhere Schule besuchen durfte und dass es zu der Zeit eben ja auch durch die Sozialdemokraten, insofern hatte ich schon mit den Sozialdemokraten eine nähere Beziehung, die Möglichkeit gab, dass ich zur höheren Schule ging, denn die Schulbücher kosteten nichts mehr. Das war eine ganz wichtige Frage, Lernmittelfreiheit einzuführen.
Sind Sie der Kirche heute noch verbunden?
Ja, ich war jetzt ja auch lange im Präsidium vom Evangelischen Kirchentag und habe da auch einige Kirchentage mitgestaltet. Ich bin im Moment weniger aktiv. Sagen wir mal so, ich hadere manchmal, aber bin der Arbeit als solcher verbunden.
Sie haben dann Mathematik und Sozialwissenschaften studiert. Das ist ja eine eher ungewöhnliche Kombination, oder?
Ach, das würde ich nicht sagen. Mathematik habe ich deshalb studiert, weil mein Mathematiklehrer mich immer sehr unterstützt und gefördert hat und vielleicht in mir entdeckt hat, was sozusagen in mir für Möglichkeiten stecken. Ich würde mich freuen, wenn heute mehr Lehrer für ihre Schüler so eine Inspiration wären. Und die Sozialwissenschaften war eigentlich eine logische Konsequenz aus den, ja, diesem Gefühl für Gerechtigkeit einzutreten und da sozusagen sich ein intensiver mit zu beschäftigen. Und ich fand die Kombination nicht schlecht, denn ich habe hinterher auch eine Diplomarbeit geschrieben, wo ich sehr viel rechnen musste, also damals die Ursprünge der Datenverarbeitung mitnutzen konnte und auf der anderen Seite aber sozialwissenschaftliche Fragen aufgearbeitet habe.
Sie sind dann Bildungsreferentin beim Christlichen Verein Junger Menschen in Hamburg geworden und haben das deutsche Greenpeace-Büro in Hamburg mit aufgebaut. Ging das gleichzeitig?
Es war so ein Stück zeitversetzt. Also einerseits habe ich diesen Job bekommen, der wurde neu aufgebaut und ich konnte immer gut organisieren, habe das praktisch also neu in die Wege geleitet für ganz Hamburg. Vorher gab es drei einzelne CVJM-Vereine. Und in dieser Funktion habe ich eben auch über Greenpeace erfahren, weil ich da in der Funktion deutsch-französische Jugendwerkseminare gemacht habe und wir in Frankreich ein Seminar gemacht haben, Bürgerinitiativen in Deutschland und Frankreich. Und da habe ich auch Greenpeace kennengelernt. Da habe ich gesagt, das muss es in Deutschland eigentlich auch geben, weil eben diese Internationalität, dieses Länderübergreifende ganz notwendig für mich war. Weil ich sagte, Mensch, also Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung macht ja nicht vor einer Grenze halt. Da müssen wir zusammenarbeiten. Und dann haben die mich dann angesprochen und gesagt, hier unsere holländischen Kollegen organisieren was in Deutschland, brauchen eigentlich da noch Ansprechpartner, ihr sitzt doch in Hamburg, könnt ihr nicht. So kamen wir zu Greenpeace und weil ich eben im CVJM auch die Räumlichkeiten hatte, konnte ich da auch Versammlungen machen, konnte ja die Dinge organisieren. Also es lief eine Zeit parallel und der CVJM war da auch sehr angetan, dass wir sowas Positives machten, damit ja auch viele Menschen ansprachen.
Ne? Bewahrung der Schöpfung.
Genau so ist es. So haben wir auch argumentiert.
Ja klar. Es folgten wirklich aufsehenerregende Kampagnen. Ich glaube, da können sich auch noch ganz viele dran erinnern, wie sie zum Beispiel mit anderen mittels Gummibooten den Chemietanker Titan gestoppt haben. Dann haben sie sich mit einer Rettungsinsel an das Verklappungsschiff Kronos gekettet, als lebende Boje sozusagen. Wann gab es bei Ihnen denn mal einen Moment der Angst, Monika Griefan?
Ich weiß nicht. Ich fand, bei Greenpeace war immer der Zusammenhalt und die Organisation so gut und die Gruppe auch überschaubar. Es waren ja keine Massendemonstrationen, sondern eine überschaubare Gruppe, dass man erstens sich sehr gut vorbereitete und mit Gefahrensituationen auseinandersetzte, also wirklich Dinge auch geübt hat. Und zweitens eigentlich auch so einen Rückhalt von Menschen spürte, die von ihrer Sache Ahnung haben. Also es waren ja dann wirklich ausgebildete Kapitäne oder ausgebildete Leute, die mit Biologie, mit Physik zu tun hatten oder Elektroingenieur waren oder so etwas, wo man das Gefühl hatte, die wissen wirklich, mit den Dingen umzugehen. Ja. Und ich glaube, in der Zeit hatte ich nicht Angst, sondern mehr Angst, dass wir wirklich die Zukunft nicht mehr gestalten können. Also die war größer bei mir. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich auch gedacht, man könnte keine Kinder bekommen. Und habe mich sehr gefreut, dass ich hinterher dazu eine andere Einstellung bekommen habe.
Ihr Hauptberuf wurde dann Umweltaktivistin in Diensten von Greenpeace, oder?
Ja, das hat aber eine Weile gedauert. Also ich habe das sehr lange ehrenamtlich gemacht. Unsere erste Stelle, die wir bei Greenpeace in Deutschland eingerichtet haben, war die einer Buchhalterin, weil wir ja sehr viele Spender bekommen. Und ich wollte, dass wir das wirklich alles ordentlich verbuchen und Leute alle ordentlich versorgt werden mit Spendenbescheinigungen, das Finanzamt zufrieden ist und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, das ist das Erste, wofür wir Geld ausgeben und wir machen das weiter ehrenamtlich. Und dann war es aber irgendwann nicht mehr möglich und dann habe ich tatsächlich auch gewechselt und bin dann da auch angestellt worden.
Haben Sie dort auch Ihren Mann Michael Braungart kennengelernt?
Den habe ich sogar eingestellt selber.
Ach, den haben Sie eingestellt?
Ja.
Jörg, schau an.
Der war nämlich in Hannover an der Uni und Assistent auch im Landtag für eine grüne Abgeordnete. Und irgendjemand hatte mir erzählt, dass der Chemiker ist und viel Ahnung hat. Und den sollte ich doch bei bestimmten Sachen fragen. Dann haben wir manchmal so Telefonkontakt gehabt, weil ich ihn sozusagen bei bestimmten Fragen um Rat gefragt habe, wie man damit umgeht. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie ein Rohr verstopft, was hat das für Auswirkungen eventuell auf den Rückfluss? Ja? Kann das irgendwelche Schäden auch verursachen? Weil wir wollen ja eigentlich nicht Leute gefährden. Ne?
Das war Ihr Mann ist Chemiker.
Ja, genau. Und irgendwann war es dann so weit, dass er auch bereit war, bei uns zu arbeiten. Und ich war ja da in der Geschäftsführung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eigentlich auch jemanden, der diese Dinge mit anpackt. Und wir haben ja dann auch das Flussaktionsschiff Beluga erworben und ausgestattet. Und da brauchten wir auch jemanden, der genau in diesen Dingen Ahnung hat und der sich darum kümmert und der dann auch diese Kampagnen mit organisiert. Und das hat er dann gemacht und dafür haben wir ihn angestellt.
Das ist schön, eine schöne Geschichte. Er ist Chemiker und hat mit einem amerikanischen Architekten das Konzept Cradle to Cradle entwickelt. Von der Wiege zur Wiege. Mögen Sie mal ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
Na, eigentlich ist es so, dass wir ja ganz oft über Kreislaufwirtschaft reden. Wir reden aber gar nicht über echte Kreisläufe, sondern wir reden darüber, wie man aus irgendetwas etwas machen kann hinterher. Zum Beispiel diese berühmte Tasche von Robert Habeck, diese Freitagtaschen, sind angeblich aus Lkw-Planen recycelt. Das Problem ist aber, Lkw-Planen sind aus PVC. PVC haben Weichmacher, die Weichmacher machen krank. Die sind eigentlich nicht dafür geeignet, dass sie in einem Gebäude, in einem Raum, dann vielleicht noch in einem kleinen Studentenzimmer, wo gar keine gute Lüftung ist, sind und die Menschen sozusagen dann diese Weichmacher mitbekommen. Also muss man doch die Produkte gleich von Anfang an so designen, also in der Auswahl der Materialien und in der Zusammenstellung, wie sie ingenieurtechnisch zusammengestellt werden, dass man sie auch erstens leicht wieder auseinandernehmen kann und dass die Materialien, die eingesetzt werden, gleich gesundheitsverträglich sind. Also dass Umwelt und Gesundheit natürlich zusammengehört. Und dass wir dadurch auch Rohstoffe sparen, dass wir eben nicht mehr Produkte wegwerfen, als Müll betrachten, sondern als neue Rohstoffe, als Nährstoffe für neue Kreisläufe. Also das ist eigentlich das Denken dahinter, dass wir jedes Element als Nährstoff betrachten und das sozusagen in verschiedenen Formen gebunden ist. Und daraus ergeben sich dann eben auch wirtschaftlich neue Konzepte, zum Beispiel, dass wir nicht eine Waschmaschine mehr kaufen, sondern 1000 Waschgänge. Und der Hersteller der Waschmaschine sich überlegen kann, welche Materialien braucht er wirklich. Da muss er nicht mehr das billigste Zeug da reinsetzen, damit er möglichst wenig Kosten hat, sondern er setzt solche Materialien ein, die entweder lange halten oder die man eben gut zurückgewinnen kann, dass er sie dann für die nächste Maschine wieder einsetzen kann. Und ich habe nicht den Ärger, dass ich sage, was mache ich mit einer alten Waschmaschine, die dann auf einmal zum Müll wird, sondern ich weiß, ich kriege von dem Hersteller eine neue Waschmaschine oder kann wieder 1000 Waschgänge bei der gleichen Waschmaschine, wenn sie noch gut ist, kaufen.
Dieses Konzept Cradle to Cradle, da gibt es Bürostühle, Schuhe, sowieso T-Shirts, Teppichböden, alles Mögliche. Ja. Und ich habe es so verstanden, wir müssen von vornherein gucken, wie wir produzieren, mit welchen Stoffen, damit diese Stoffe wieder in den Kreislauf zurückfließen und wir unterm Strich keinen Müll mehr produzieren.
Ja, es gibt keinen Müll. Das Konzept Müll existiert nicht mehr. Genau. Und das Wichtige dabei ist aber, das ist eben nicht nur eine Müllfrage, sondern auch eine Gesundheitsfrage. Wir haben heute sehr viele Dinge, die machen uns krank. Die sind auch nicht für Innenräume geeignet. Wir haben in Innenräume eine Belastung, die ist teilweise 3 bis 8 Mal höher als draußen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir müssen auch überlegen, wie gestalten wir Innenräume. Deswegen Teppiche, Bürostühle etc. sind ja schon ein wichtiges Kriterium. Aber auch die ganze Frage der Farben, der Fenster, der ganzen Ausstattung, wie man ein Gebäude so konstruiert, dass man es erstens gesundheitsverträglich hat und zweitens, dass man eben auch es wieder zurückbauen kann. Da gehört zum Beispiel diese Frage mit dem, dass man Dinge nur ausleiht oder nur Service verkauft, auch dazu, dass man die Solaranlagen eigentlich jetzt nicht mehr verkauft. Ja. Und dann hätten wir zum Beispiel auch die deutsche Solarindustrie noch. Die Solarpanels aus Deutschland halten viel länger. Also die haben nach 20 Jahren noch 93% der Wirkkraft und viele chinesische haben schon nach 5 Jahren die Hälfte verloren. Ne?
Nur machen die Deutschen oder einige Deutsche sehr viel Geld mit Müll. Deswegen ziehen die da ja auch nicht so, wenn ich das mal so von außen betrachte.
Das ist zwar richtig, aber das reduziert sich jetzt, wo viele Länder zum Beispiel den Müll, der dann aus Deutschland kam, auch nicht mehr nehmen, weil sie eben festgestellt haben, dass er giftig ist. Sei es alte Elektrogeräte, sei es Plastikmüll. Und in dem Moment gibt es einen größeren Druck. Natürlich auch durch die Frage, wo kriegen wir unsere Rohstoffe her? Die Rohstoffe sind ja auch endlich. Dann auch zu überlegen, ob nicht das Cradle-to-Cradle-Konzept eigentlich das Konzept der Zukunft ist und eigentlich ganz selbstverständlich werden muss. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir dran arbeiten, wo ich als Vorsitzende des Cradle-to-Cradle-Vereins dran arbeite, mehr eine Bildungsarbeit zu machen, zu sagen, wie können wir eigentlich in die Köpfe von normalen Bürgern, die Produkte kaufen, aber auch Firmen reinbekommen und Politik reinbekommen, dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, so zu produzieren.
Dann können wir nur dahin schauen und warten, was passiert die nächsten Jahre. Es wird spannend. Von 2012 bis 2018 waren Sie Direktorin für Umwelt und Gesellschaft bei der AIDA Cruises, Deutschlands größter Kreuzfahrtreederei. Sie kehrten also, wenn man so will, aufs Meer zurück, allerdings mit anderen Vorzeichen. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die Sie uns noch mitgebracht haben, nämlich I Will Survive von Gloria Gaynor. Was verbinden Sie damit, Monika Gräfan?
Na, erstens tanze ich sehr gerne und es ist ein ganz toller Tanztitel. Aber zweitens ist es natürlich auch ein toller Satz. I Will Survive. Wir werden etwas dafür tun, dass wir überleben. Und es ist so ein Stückchen auch Ansporn.
An den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Monika Gräfan, Nachhaltigkeitsoffizierin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Monika Gräfan von der Umweltaktivistin aus dem Gummiboot an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Das ist ein ziemlich steiler Weg. Wie oft haben Sie denn die Meere durchpflügt seit Ihrem Amtsantritt 2012 bis zum vergangenen Jahr?
Also ehrlich gesagt war ich gar nicht so oft an Bord, sondern ich habe mir an Land mich darum gekümmert, dass sich die Dinge ändern. Denn es ging ja darum, das ganze Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. Mhm. Nicht nur die Frage der Antriebe, die natürlich die zentrale Frage sind. Und ich glaube, da haben wir viel erreicht. Es ist das erste mit LNG, also Erdgas betriebene Kreuzfahrtschiff im Dezember in Dienst gestellt worden. Und es funktioniert seitdem eben mit LNG. Liquid Natural Gas heißt das. Und viele sagen, ja gut, das ist immer noch ein fossiler Brennstoff. Das stimmt, aber es ist eben der Weg hin zu den wasserstoffgetriebenen Brennstoffen, zu denen, die eben dann auch klimaneutral sind. LNG ist immerhin schon 20% weniger CO2, 80% weniger Stickoxide und kein Schwefel und keine Schwebstoffe. Und das ist natürlich schon eine erhebliche Verbesserung für die gesamte Schifffahrt. Und damit ist Kreuzfahrt auch so ein bisschen ein Bahnbrecher für die gesamte Schifffahrt, sich umzustellen. Denn da müssen wir ja auch ran. Es ist ja nicht eine Frage, ob das nun die 300 Kreuzfahrtschiffe sind, die es weltweit gibt, sondern wir haben ungefähr 50.000 Schiffe in der Handelsflotte und dann noch mal ebenso viele Fähren und sonstige Dinge, die rumfahren.
Flüssigerdgas statt Schweröl lautet die Devise. Das bedeutet 80-90% weniger Stickoxide, 30% weniger Kohlendioxid, kaum Schwefeldioxid und Feinstaub. Aber der Haken an der Sache, es setzt deutlich mehr Methan frei. Das ist extrem klimaschädlich.
Ja, das ist so eine Behauptung, die sicherlich für ältere Motoren noch stimmte. Aber da ist inzwischen die Technik auch wahnsinnig viel weitergegangen. Also es wird auch kontinuierlich immer verbessert und vorangetrieben. Und was man auch dazu wissen muss, das Methan hat eben nicht so eine lange Halbwertszeit wie eben Kohlendioxid. Und das muss man, glaube ich, auch dabei beachten. Es ist so eine Übergangstechnologie und die ist aber schon dafür eben wesentlich besser, weil sie natürlich die Luftbelastung reduziert, was ja gerade für Hafenstädte ganz wichtig ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe bei AIDA eben nicht nur diese neuen Antriebsformen vorangebracht, sondern zum Beispiel auch, wir haben uns um Verpackung gekümmert. Wir haben Großgebinde, ja, dass man nicht viele kleine Einzelverpackungen hat. Wir haben Mikroplastik sehr früh verbannt. Wir haben Landausflüge organisiert mit Fahrrad, mit Pedelec, mit Wanderungen. Also ganz viele Dinge, die sozusagen das gesamte Konstrukt Kreuzfahrt umweltfreundlicher machen sollten.
Aber Mikroplastik verbannt? Wie haben Sie das denn gemacht? Mikroplastik steckt doch überall drin.
Nein, Mikroplastik in dem Sinne, dass es natürlich, zumindest als ich angefangen habe, fast in jeder Zahnpasta, in jedem Waschmittel, in vielen Dingen einfach Mikroplastik als Zusatzstoff gab. Und wenn man darauf achtet, gibt es eben alternative Stoffe oder alternative Mittel, die da eingesetzt worden sind. Zum Beispiel haben wir jetzt sämtliche Spas, also die Dinge, die auch mit Wellness zu tun haben, mit biologisch zertifizierten Materialien ausgestattet. Das sind ja viele kleine Dinge, die auch etwas machen, weil man damit ja auch Dinge in Bewegung setzt, weil die Leute ja vielleicht auch nachfragen und das dann vielleicht zu Hause auch machen.
Als Sie den Job angefangen haben, wie gut kannten Sie sich aus mit Kreuzfahrtschiffen?
Überhaupt nicht. Ich bin nie vorher auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen.
Haben Sie wahrscheinlich abgelehnt?
Es war nicht in meinem Wahrnehmungsbereich. Also wenn ich Freizeit habe, dann gehe ich wandern, gehe ich schwimmen. Ja. Wie gesagt, als mich Michael Tamm damals angesprochen hat, ob ich für ihn das organisieren wollte, dann habe ich das als Herausforderung empfunden. Und da ich ja auch schon bei Greenpeace immer mit Firmen gearbeitet habe, um eine Änderung in den Produktionen hinzukriegen, habe ich gesagt, das muss doch eigentlich für ein Schiff auch möglich sein. Und im Prinzip ist ja so ein Schiff, wenn man will, besser, als wenn Sie mit einem Flugzeug irgendwo in ein Ressort fahren, weil das Flugzeug hat auch CO2-Emissionen und Sie haben dann vor Ort eben noch einen zugebauten Ort und die Tiere und Pflanzen, ich weiß nämlich, weil wir da mal eine Schildkrötenaktion gemacht haben, können dann da auch nicht mehr leben an den Stränden. Und da ist doch das Hotel, was man mitnimmt, eigentlich viel günstiger. Und wenn man dann noch feststellt, man kann mit viel weniger Wasser auskommen, wie zum Beispiel einer Waschmaschine, die dann nur 2 Liter braucht pro Kilo, ja, dann ist das ja auch besser, als man zu Hause wäscht, ne? Also manchmal kann man an Bord weniger umweltfeindlich leben als zu Hause.
Also Sie sagen, der Treibstoffverbrauch liegt bei 3 Litern auf 100 Kilometern pro Person.
Im Durchschnitt. Also wir haben jetzt ja inzwischen die neuen Schiffe, die noch viel weniger brauchen. Da sind ja die alten Schiffe noch mit drin, ne?
Aber ist das so? 3 Liter auf 100 Kilometer pro Person?
Person. Ja, das ist so.
Nun wehren sich ja viele Städte oder Regionen gegen den Kreuzfahrttourismus. Venedig zum Beispiel, Palma de Mallorca oder auch Malta. Tausende Touristen fallen ein, verstopfen alle Gassen, das Schiff verpestet die Luft. Wie stehen Sie dazu?
Ich bin ein Freund, der sagt, wir brauchen runde Tische. Das habe ich als Ministerin auch organisiert. Und wir müssen uns zusammensetzen mit den Städten. Und das ist bereits begonnen worden in Dubrovnik. Da hat die CLIA, das ist der Kreuzfahrtverband, sich hingesetzt mit dem Bürgermeister und gesagt, wie schaffen wir jetzt hier einen nachhaltigen Tourismus zu organisieren? Denn man muss auch immer sehen, die Kreuzfahrt ist ja immer nur ein Teil der Belastung. Also wenn man Mallorca oder Barcelona anschaut, dann ist 80% kommt über den Flugverkehr rein und nicht über die Schiffe. Aber natürlich sind die Schiffe sehr offensichtlich und also muss man das managen.
Man sieht sie einfach.
Und deswegen hat Dubrovnik ja auch gesagt, wir werden ab jetzt nur noch 2 Kreuzfahrtschiffe pro Tag einlassen. Das ist auch gut so. Und wenn man dann noch ein gutes Programm macht und sagt, wir wollen gemeinsam ein Weltkulturerbe-Zentrum aufbauen, wir wollen ja einfach insgesamt schauen, was können wir noch an verträglichem Tourismus machen, indem wir eben nicht alle Leute durch die Stadt schicken, sondern vielleicht auch andere Ausflüge machen. Das sind Dinge, die man gemeinsam mit den Menschen vor Ort ja auch organisieren kann. Das Problem bleibt trotzdem, dass über den Flugverkehr eben doch sehr viele andere Gäste nach Barcelona oder nach Mallorca zum Beispiel kommen.
So ein Kreuzfahrtschiff ist ja ein riesiger Dampfer. Wie viele Leute passen auf ein großes?
Naja, es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt welche, da sind 500 drauf. Dann gibt es welche mit 1000. Aber es gibt natürlich auch welche mit 2.500 oder 5.000 Menschen. Also das ist
also ein großes.
Ja.
5.000.
Ja.
Und das Problem bei Kreuzfahrtschiffen ist ja auch, jedenfalls so wie ich es gelesen habe, sind die Arbeitsbedingungen für die Crew. Die sind schlecht.
Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich glaube, der Arbeitsmarkt im Kreuzfahrtbereich wirklich mit weltweit am besten geregelt ist, weil es internationale Abkommen über die UNO gibt, über die ILO, also die Internationale Arbeitsorganisation, die Standards vorschreibt, also über Arbeitszeiten, über die Frage der Löhne und Gehälter, die auch sehr stark kontrolliert werden. Und das, wenn man auf der anderen Seite sieht, sehr viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch sich immer wieder dafür entscheiden, zu einer Kreuzfahrtgesellschaft zu kommen, ja offensichtlich die Löhne so auskömmlich sind, dass sie in ihren Ländern jeweils viel besser dastehen, als sie das, wenn sie vor Ort arbeiten würden.
Sie sollen als erstes, als sie angefangen haben, sich alle 22.000 Produkte angeschaut haben.
Ja, das war ja ein wichtiges Thema zu fragen, wie kann man Verpackung anders organisieren, wie kann man Inhaltsstoffe anders organisieren, wie kann man zum Beispiel Mikroplastik vermeiden, wie kann man ja auch gucken, dass die Dinge umwelt- und gesundheitsverträglich sind. Also das war ein wichtiges Thema, aber auch die Frage, keine bedrohten Tier- oder Pflanzenarten anzubieten, weder auf der Speisekarte noch in den Ausflügen. Also das sind alles Dinge, die ich mit angeschaut habe. Weswegen ich sage, es ist ja der Antrieb ist natürlich das Wichtige, aber die vielen anderen Dinge sind eben auch wichtig.
Und 2018 haben Sie aufgehört. Warum?
Ja, es war sozusagen so diese Etappe abgeschlossen zu sagen, jetzt haben wir einen neuen Antrieb. Jetzt gibt es die LNG-Schiffe. Ich habe diese ganze Struktur mit der Beschaffung sozusagen neu organisiert. Also wenn Sie jetzt in den neuen Nachhaltigkeitsbericht von AIDA für 2018 gucken, also der 18 berichtet, dann sehen Sie ja, was alles tatsächlich schon umgesetzt ist. Dann denke ich, so, das ist jetzt mal getan. Und es hatte mich ja dann auch der Chef, der damals dann bei AIDA war und jetzt bei der Costa-Gruppe arbeitet, gebeten, sozusagen noch beratend tätig zu sein in der Costa-Gruppe, wo ja eben wesentlich mehr Schiffe noch zugehören, um da vielleicht noch Inputs zu geben.
Und das machen Sie weiterhin?
Das mache ich weiter, aber mit reduzierter Zeit, weil ich ja auch noch viele Ehrenämter habe, die auch Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin noch im Alternativen Nobelpreis im Vorstand. Ich bin Vorsitzende vom Cradle-to-Cradle-Verein. Ja, ich mache in vielen Bereichen noch zusätzliche ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, eine Arbeitstätigkeit mit einem Einkommen und dann mit einer wichtigen Arbeit wie der Alternative Nobelpreis, den ich jetzt seit 33 Jahren begleite und wo ich sage, die Menschen, die dort ausgezeichnet worden sind, leben häufig unter Bedingungen, da wollen wir nicht leben und ich bewundere die sehr, dass sie trotzdem aktiv sind. Also jemand wie Selma Aldana, die in Guatemala kandidieren wollte und immer gegen Korruption gekämpft hat und nicht kandidieren durfte, ja. Oder eben Nasrin in Ägypten, die einfach nur sich für Frauenrechte eingesetzt hat und eigentlich jetzt quasi handlungsunfähig ist, weil die Organisation geschlossen worden ist, weil ihr Bankkonto geschlossen worden ist. Und ich denke, solche Leute muss man unterstützen. Und da ist der alternative Nobelpreis einfach eine gute Möglichkeit. Und da bin ich sehr engagiert, weil ich immer sage, es bringt mich wieder auf den Boden zurück. Wenn wir hier jammern hören, dann jammern viele Leute doch auf hohem Niveau.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben, Monika Gräfan?
Ach, zufrieden. Es gibt so wahnsinnig viel zu tun, wenn ich nur daran denke, das Nitrat im Grundwasser ist zu hoch. Wir sind am höchsten belastet von ganz Europa und die Bauern wollen sozusagen Entschädigung dafür, dass sie weniger Gift einsetzen. Das macht mich einfach wütend und ich denke, da muss man aktiv werden. Oder dass wir einfach viel weniger Naturfläche haben, ne? Weniger als die EU in den Richtlinien vorschreibt, wenigstens 10%. Und wir haben immer noch weniger davon. Das macht mich auch ganz wütend, denn wir können nicht gleichzeitig von Tier- und Pflanzensterben sprechen, ja, über die vielen Arten, 1 Million Arten, die vorm Aussterben bedroht sind. Das ist ja genauso bedrohlich wie der Klimawandel. Und nichts dafür tun. Also das juckt mich dann immer. Und dann denke ich immer, mein Gott, wir haben zwar viel gemacht, aber eben noch nicht alles erreicht, was notwendig ist.
Gut, dann frage ich mal anders. Was wünschen Sie sich persönlich?
Ach, ich wünsche mir persönlich, dass viele von den Dingen, die ich aufgezählt habe, noch angepackt werden. Und ich will gerne einen Beitrag dazu leisten. Ich bin seit kurzem auch Großmutter und freue mich immer, dass es sozusagen meine Tochter positiv angegangen ist und gesagt hat, ja, ich möchte ein Kind oder ich möchte auch mehrere Kinder und kümmere mich auch gerne um den kleinen Jonne. Und ja, es ist einfach so schön, einfach zu sehen, dass es da weitergeht und dass meine Tochter ja auch aktiv ist im Cradle-to-Cradle-Verein und sozusagen diese positive Energie hat, eben für die Umwelt zu kämpfen, für die Zukunft zu kämpfen, für die Zukunft von Kindern zu kämpfen und trotzdem zu sagen, ja, ich möchte aber auch selber ein Kind haben. Also das freut mich dann auch richtig, dass ich diese oder dass wir auch diese Idee auch weitergeben konnten.
Sprechen Sie da von der älteren Tochter?
Ja.
Dann wünschen Sie sich jetzt noch eine Musik, die wir spielen, nämlich Sweet Dreams von den Eurythmics. Was gefällt Ihnen daran?
Ach, die Eurythmics haben mich begleitet, als ich in Moskau ein Greenpeace-Büro aufgebaut habe. Da haben wir eine Solidaritätsplatte organisiert und haben die Eurythmics auch mitgemacht, auch U2 und so. Und ich fand immer die Annie Lennox einfach ganz toll und fand es auch toll, dass sie sofort zugesagt haben, diese Platte für Greenpeace in Russland mit auf den Weg zu bringen. Und neulich habe ich zufällig bei einer Veranstaltung über Energiepolitik in Russland und Deutschland dann den jetzigen Greenpeace-Chef in Russland kennengelernt und der mich anguckte und sagte, ach, da hängt ein Plakat von dir im Büro. Das heißt, ich bin da immer noch präsent, weil ich damals mit dem Alexei Jablokov, der wirklich ein bekannter Umweltschützer war, dann eben auch Greenpeace mit auf den Weg gebracht habe. Und wie gesagt, die Platte hat dazu geholfen, weil die natürlich in Russland reißenden Absatz fand.
Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich bedanken für dieses nachhaltige Gespräch, Monika Gräfan. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.